Ihre Brustwarzen verhärteten sich.
Content ist mein Genre, ja.
Ich möchte nur kein toxischer Alpha-Mann sein.
Literarischer Wahnsinn.
Um Gottes Willen.
Habe ich noch nie so gelesen. Ist neu. Finde ich richtig grausig.
Schon Romanschmökern.
Willkommen in unserer Welt.
Meine Lieben, eine ganz kurze Triggerwarnung. In diesem Buch kommt das Thema Suizid vor. Falls euch das irgendwie belastet oder nicht gut damit umgehen könnt, dann holt euch jemanden, der mit euch die Folge zusammenhört oder skippt vielleicht die Folge.
In der nächsten geht es wieder nur um Toastbrot, also ganz ehrlich. Das ist einfach die nächste. Oder die letzte.
Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Viel ja. Spaß beim Hören trotzdem.
Ich habe auf den Knopf gedrückt.
Meine Lieben, wie geht's euch in der neuen Epoche, in der neuen Ära?
Ich fühle mich beobachtet.
Ich fühle mich auch ordentlich beobachtet. Es sind doch ein paar mehr Geräte. Es ist jetzt eine Deckenbeleuchtung.
Eigentlich ist es keine Deckenbeleuchtung, Bernie. Vorher war es eine Deckenbeleuchtung und jetzt leuchtet nur etwas an die Decke, nicht von der Decke.
Weil indirektes Licht einfach voll super ist.
Indirekte Deckenbeleuchtung.
Ja.
Wenn ihr den Podcast hört, wie ganz normal, es ist nichts anderes als sonst. Wir haben nur beschlossen, wir versuchen gleichzeitig ein paar Videos zu machen, damit wir ein bisschen Social Media Content nebenbei produzieren und wir schauen mal, ob das hinhaut oder nicht. Aber jetzt deswegen 3 Handys, auch wenn es auch 3 Kameras gegeben hätte, aber das war dann doch ein bisschen zu viel. Also 3 Handys, die jetzt auf uns gerichtet sind und jetzt kann ich nicht nur die Lena anschauen, sondern auch das Handyvideo von der Lena. Ein bisschen näher, was ein bisschen in meine schlechte Sicht spielt, weil da sehe ich sie auch gut.
Wie schön ist es, mich doppelt zu sehen.
Oh, schön. Lieber wären wir am Abend in einer Bar, wenn ich dich doppelt sehe, aber auch fein so.
Das können wir auch im Anschluss machen.
Mach so gerne, ich war so lange nicht in einer Bar.
Ich
war am Montag in einer Bar.
Außerdem haben wir beschlossen, dass wir das jetzt etablieren, dass wir jeden Montag in diese Bar gehen.
Stimmt, also übrigens, Montag ist, darf ich das? Es kommt eh keiner. Montag ist Prosecco-Bar-Abend. Also wenn euch fad ist, sind wir am Montag immer in der Prosecco-Bar zu finden. Wir würden uns voll freuen, wenn ihr auch kommt.
Wir haben es bis jetzt einmal gemacht.
Immer.
Aber wir sind immer da. Also jeden Montag Fan-Meet-and-Greet in der Prosecco-Bar im 7. Bezirk.
Ja, ihr müsst uns einen Prosecco dann ausgeben, aber sonst...
Aber dann könnt ihr gerne mit uns reden.
Ja.
Und ihr müsst uns Komplimente geben, was wir für cute Outfits tragen.
Das passiert automatisch, Bernie.
Ja.
Was glaubst du?
Ich wollte es nur noch einmal. Ich wollte sicher gehen.
Und jetzt entführe ich euch in eine ganz andere Epoche, in einen ganz anderen Stil. Ich habe ein Buch mitgebracht.
Ich sehe es nicht, Es ist ein Heftchen. Es ist ein Heftchen, es ist... Ich meine, die Videos schauen, die können das Heftchen jetzt auch sehen.
Können sie? Du musst es schon herzeigen.
Es ist Yvette, kleines Romanmagazin, 64 Seiten. Preis 1,50 Schilling, Heft 3, 3. Jahrgang. Und es ist so eine Dame in einem weißen Kleidchen drauf, rote Schnürschuhe und ein Pelzmäntelchen und sie entblößt ganz frech und keck ihre Schulter. Mich hat es auch angesprochen. Danke jetzt schon mal.
Wie bist du auf dieses Goldstück gestoßen?
Ich bin so die Fasangasse runter spaziert und das ist ein ganz schäbiger, viel zu teurer Kramsladen und das ist draußen gelegen und dieser Herr hat mir auch viel zu viel dafür berechnet, weil ich habe ganze 2 Euro dafür zahlen müssen. Also dafür ist es schon ein bisschen zu zerfleddert eigentlich. Aber Yvette hat mich einfach so angesprochen, ist eine sehr schöne Frau und dann auch, ach, eine sehr schöne Frau, für die zahle ich 2 Euro. Ja, und Yvette ist die Heldin unserer Geschichte. Sie ist nämlich eine französische Adelstochter. Wir befinden uns in Frankreich im, keine Ahnung, 18. Jahrhundert, irgend sowas um den Dreher.
Ah.
Und Yvette hat ein bisschen ein kunterbuntes Leben. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen und beide haben einen recht schlechten Ruf, weil sie relativ viele Verehrer haben und unverheiratet sind, muss ich mehr sagen.
Ich muss ehrlich sagen, das ist die bessere Kombination, als viele Verehrer haben, unverheiratet zu sein, oder?
Eigentlich schon, aber sie kommen trotzdem nicht so gut weg im Heft. Und Yvette ist... Sie ist frech, sie ist natürlich jung, sie ist ein bisschen naiv, aber sie ist so ein Lebegeist. Und einer dieser Verehrer, um den geht es eigentlich auch, also Yvette und um diesen Verehrer. Ich habe jetzt in der Schule kein Französisch gehabt, deswegen keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Wolltest du es ihr probieren? Wer hat Französisch gehabt?
Nicht, ich war Lateiner, aber...
Same.
Jean de Servin.
Keine Ahnung, ob es richtig ist, aber es klingt super.
Jean, das stimmt, aber Servigny. Servin?
Dann gehen wir einfach mit Jean. Das passt schon.
Na, viel besser, weil Yvette ist einfach so frech und gibt all ihren Verehrern dumme Spitznamen.
Na, wie ich?
Ja.
Nicht mit Verehrern. Nein, oh Gott. Das klingt ganz falsch.
Oder ganz richtig.
Aber du weißt schon noch, also so haben wir das schon immer gemacht.
Ja.
Auf jeden Fall heißt dieser Verehrer vor allem Muskatnuss.
Aha.
Finde ich einen guten Namen. Teilweise heißt er aber auch Weinbeermus, Malvasia, Argentinia, Peter. Aber sie geht eigentlich am besten mit Muskatnuss.
Okay.
Mhm. Gefällt mir auch am besten. Finde ich irgendwie cute.
Ja, sie hat auch eine Erklärung. Weil
brauche ich gar nicht. Ich bin voll rein damit.
Okay, perfekt. Und dieser Muskatnuss, der trifft sich mit seinem Freund, dem Leon, und sagt zu ihm, hey, wir gehen jetzt in eine Bar. Ich stelle dir meine Geliebte vor, die Yvette und ihre Mutter. Also wir haben eigentlich vier Charaktere über dieses ganze Buch. Yvette, ihre Mutter.
Wie heißt ihre Mutter?
Mutter.
Okay, passt. Dann Muskatnuss und sein Freund Leon.
Ist genau. Sie auch eine Französin?
Ja.
Mama. Nur für den Vibe.
Okay, dann fange ich für den Vibe auch einfach ein bisschen Muskatnuss an.
Aha.
Er ist beschrieben als klein, schlank, mit etwas spärlichen Haarwuchs, scheinbar schwächlich, äußerlich sehr elegant, mit gekräuseltem Schnurrbart, hellglänzende Augen. Ja, ein echter Pariser, einfach leichtlebig und zweifelsüchtig.
Das ist ein ganz neues Schönheitsideal, das wir da präsentiert bekommen und ich mag das.
Ja?
Klein mit spärlichem Haarwuchs und trotzdem irgendwie so und trotzdem elegant und ein paar so stereotypvoll gute, schöne Eigenschaften und das finde ich gut. Sie müssen nicht immer alle groß, dunkel, gut aussehen sein.
Und so kommen wir zu Leon.
Er ist groß, dunkel, gut aussehen.
Er ist vor allem reich. Das ist das Wichtigste.
Mhm. Das ist eine sehr wichtige Charaktereigenschaft, auch bei meinem Dating.
Ja, Muskatnuss ist auch reich, aber Leon ist reich.
Oh.
Er ist zu schön, zu groß, zu breit, zu stark.
Jetzt weiß ich, wie er ausschaut.
Ja,
tolle Frisur.
Und zu dichtes Haar.
Ja. Viel zu reich auch einfach.
Ja.
Und aus unzähligen Leidenschaften zusammengesetzt. Ja, und Yvette und ihre Mutter sind einfach elegant, spitzbübisch, freche Frauen tatsächlich. Und jetzt treffen diese vier aufeinander. Und ich liebe Yvette so sehr, weil Yvette und Muskatnuss, die schon länger diese Affäre haben, es ist nicht wirklich eine Affäre, es ist eigentlich nur ihr Verehrer, treffen aufeinander und sie sagt zu ihm, guten Tag, mein Herr, sind Sie aller Tage so groß wie heute? Und basht ihn dann einfach, dass er kleiner ist als sein Freund.
Und das findest du gut?
Ja, ich fand das sehr keck.
Ich find's charmant irgendwie.
Ich weiß nicht, wenn der Arme irgendwie voll die Komplexe hat damit und dann immer reduziert wird als Mann auf seine Körpergröße, schon ein bisschen Arsch auch. Also im Prinzip bin ich viel eher dafür, dass die Frauen die Männer bashen. Das wisst ihr eh. Aber so insgesamt wäre mir schon auch lieber, sie ist höflich.
Ja.
Aber
ist sie gar nicht, ja. Also sie ist wirklich rotzfrech zu allen beiden und verarscht eigentlich die ganze Zeit Muskatnuss. Trotzdem verstehen die vier sich sehr, sehr gut und sie werden auf die Landvilla von der Mama eingeladen. Und wir sind schon im zweiten Akt. Es gibt insgesamt vier Akte.
Und sie ist auch reich, weil Landvilla...
Na, also so reich, so... Leon-reich sind sie nicht.
Aber sie sind so runtergekommener Adelreich mit einer Landvilla.
Ja, sie sind schon so adelig ein bisschen. Aber sie...
Also alle vier sind reich, nur Leon ist reichreich.
Leon ist reichreich.
Ah ja, okay, na cool.
Das ist auch wahnsinnig irrelevant für die Geschichte. Es wird nur wirklich oft betont, dass er reichreich ist.
Darf ich, bevor wir in Akt 2 starten, vielleicht noch eine Frage stellen?
Bitte.
Was ist denn das Verhältnis von Yvette und ihrer Mutter? Kommen die gut miteinander aus, weil du hast sie jetzt ein bisschen beschrieben? Für mich sind so ein bisschen diese wilden Lebefrauen, die aber auch ein bisschen Social Outcast sind, dadurch, dass sie doch in einer Gesellschaft leben, die wahrscheinlich, wo sie sich ein bisschen dem klassischen Frauenbild ein bisschen ausbrechen.
Ich würde sagen, ihre Beziehung ist gut. Es gibt schon diese klassische Mutter-Tochter-Rolle, dann sind sie aber ein bisschen befreundet. Und sie machen schon viel Party zusammen und haben halt so diese tausenden Verehrer. Und beide, gerade die Mutter beschreibt oft Yvette, dass sie dass sie ihr das gönnt, dass sie so schön ist und so elegant und stolz ist. Mhm.
Wie alt sind die zwei?
Yvette ist, glaube ich, gerade so 16.
Ich wollte mich eigentlich einfach nur wissen, ob sie volljährig ist. Bevor wir weitergehen in der Geschichte, hätte ich so gern gehört. Sie ist 18 Jahre alt. Ich habe es befürchtet, dass sie es nicht ist, nämlich.
Es steht nicht explizit drinnen, aber es wird schon sehr so jung und naiv und gerade aus dem Ei geschlüpft. Machen wir sie 18, hä?
Sie ist 18 Jahre alt. Mhm.
Zusammen auf dieser Landvilla genießen sie richtig das Leben. Sie essen zusammen, sie tanzen, sie genießen den Sommer auch einfach und gehen auf ganz viele Feste. Mhm. Und gehen auch ganz viel spazieren. Weil was macht man im 18. Jahrhundert? Plötzlich, auf einem dieser Spaziergänge, findet Yvette aber nicht mehr ihre Mutter und Leon. Die zwei sind einfach verschwunden und sie ist alleine mit Muskatnuss. Was an sich schon sehr spicy ist. Mhm. Und die zwei starten dann eben in diesen Spaziergang alleine rein und beschließen, eine Bootsfahrt zusammen zu machen. Und da gab es auch ein
Bild.
Ja.
Also wenn schon spicy ist, dass die zusammen im Park spazieren gehen, dann wird es erst recht spicy, wenn sie ins Boot steigen. Aber ich sehe auf dem Bild zu sehen, da ist ein Fährmann dabei, Anstandsfährmann.
Genau, also ganz alleine sind sie nicht. Und während dieser Bootsfahrt wird dann Yvette auch irgendwann relativ schlecht und schwindelig und sie will eigentlich von diesem Boot runter. Mhm. Und was macht man, wenn einer anderen Person schlecht und schwindelig ist?
Stößt sie rein. Was? Entschuldigung. Nein, okay, nicht.
Okay.
Manchmal, das weckt dann so wieder auf, wenn einem schlecht ist und dann ein bisschen kaltes Wasser ist
ja gut. Und dann schwankt es auch nicht mehr.
Ja, also ganz ehrlich, ich bin super seekrank. Mir geht es gar nicht gut auf Booten und das hilft dann schon manchmal.
Das heißt, du würdest dich eher für die Option nass und kalt entscheiden als schlecht und schwindelig.
Im Sommer?
Ich nehme das jetzt auch als Freikarte, dich im Sommer, wenn wir auf einem Boot sind und dir schlecht ist, dich einfach ins Wasser zu stoßen.
Aber jetzt werden alle Podcasts auf einem Boot aufgenommen.
Just in case.
Um die gute Frau abzulenken, schlägt Muskatnuss ein Spiel vor. Er stellt dir nämlich einfach ganz viele Rätsel und Fragen über Welt und Kultur und versucht sie davon damit abzulenken. Und davon wird ihr aber nur noch schwindeliger, noch schlechter. Und sie bittet ihn aufzuhören, ist eigentlich richtig abgefuckt davon. Und er will aber seine Intelligenz und Weltgewandtheit beweisen und sie so quasi erobern und macht weiter, bis sie keine Worte mehr hat, weil ihr einfach schon so schwindelig ist und sie sich nicht mehr auskennt und er fragt sie weiter und weiter und weiter.
Springt gleich selber ran.
Ich wollte auch gerade sagen, Muskatnuss, read the room.
Nach einer Zeit hat sie einfach gar keine Worte mehr und er fragt sie, woran denken Sie? Ich? An nichts. Ich bin sehr glücklich.
Sie lieben mich also doch nicht?
Aber gewiss, Muskatnuss, liebe ich Sie. Ich liebe Sie sehr. Nur lassen Sie mich in Ruhe damit. Es ist zu schön, um noch Ihr Geschwätz dabei anhören zu können. Er presste sie an sich, obgleich sie sich leise sträubte, durch den weichen Flanell so sanft anzufühlen, empfand er die Wärme ihres Körpers. Yvette, stammelte er. Nun, was gibt's?
Ich liebe sie.
Das ist nicht ihr Ernst. Muskatnuss.
Aber sicher. Ich liebe sie schon so lange.
Dann drückte er plötzlich, auf gut Glück, einen Kuss auf die Wange. Jetzt machte sie heftige Anstrengungen, um sich ihm zu entwinden, aber hielt sie zu fest. Und indem er seine andere Hand auf ihre Schulter legte, zwang er sie, einen Augenblick ihm ihr Gesicht zuzuwenden, worauf er von ihren Lippen einen innigen, tangen Kuss raubte.
Das ist ultra übergriffig. Ich finde ihn urgrauslich.
Dieser geraubte Kuss hat ihn aufgeregt.
Warum?
Weil sie sich nicht küssen lässt, Berne. Das heißt, du bist plötzlich nicht mehr Team Muskatnuss?
Nein, der ist klein.
Der ist klein und hat schüttes Haar. Wie könnte ich ihn gut finden?
Nach diesem Dialog macht er das einzig Mögliche, ihren Heiratsantrag.
Was?
Na sicher, wir sind im 18. Jahrhundert. Die sind jetzt alleine dort gewesen, was schon spicy ist. Die dürfen eigentlich überhaupt nicht alleine irgendwas machen.
Dann hat er sie geküsst.
Dann hat er sie geküsst und ganz echt, die ist quasi also
fix zusammen. Wer schmust ist zusammen?
Ja. Falls es ist ihr Ruf, sonst ist ihr Ruf im Eimer. Bei ihm ist völlig egal. Aber sie ist halt im Arsch dann.
100 Punkte, Ines. Du hast Frankreich im 18. Jahrhundert verstanden.
Ja, ich bin eine halbe Folge Bridgerton gesehen und ich habe gedacht, ich hasse den Scheiß. Ich halte das gar nicht aus, weil das auch so langweilig ist. Aber das habe ich in der halben Folge gelernt. Wirklich Pilotfolge. 20 Minuten.
Ja. Aber wie dir diese Pilotfolge jetzt weiterhilft, hätte. Was du jetzt sagen hättest können, wenn du alle 3 Staffeln geschaut hättest.
Nicht, davon gibt es 3 Staffeln.
Ich bin gerade überrascht. Ich bin, wenn es nur 3 Staffeln gibt, weil das war ja urgehypt über Zeit lang.
Also es gibt sicher so 12 Bücher, aber ich glaube schon.
Boah, ich weiß nicht.
Richard und Halbwissen. Jetzt die Frage an euch. Was macht sie?
Ich hoffe, sie stößt ihn ins Wasser.
Ah, sie sagt ja, doch hat sich in Wahrheit in Leon verliebt, weil der reich und groß ist.
Aha.
B, sie sagt nein, aber das Suppengewürz droht ihren Ruf zu schädigen und deswegen muss sie im Endeffekt doch ja sagen. Oder C, sie flüchtet zu ihrer Mama und diese sagt, dass Muskatnuss viel zu reich für sie ist.
Das sind alles schlechte Optionen.
Welche Geschichte möchte ich hören?
Keine von denen. Doch, warte, einmal sagt sie nein, oder?
Einmal sagt sie nein.
Ja, die würde ich gerne hören.
Er droht ihr dann den Ruf zu schädigen.
Ja, dann soll er halt. Ihr Ruf ist eh schon im Arsch. Stimmt, ja.
Stimmt, eigentlich
schon. Die zwei steigen in die Geschichte ein mit einem schlechten Ruf. Ja. Voll.
Ja, ich will auch.
Na, tatsächlich flüchtet sie zu ihrer Mama und die sagt dann zu ihr, nein, du kannst sie nicht heiraten, weil er ist einfach viel zu reich für dich und viel zu gut.
Das ist sehr schwierig.
Ja, ist nicht die beste Mama.
Oh. Ich habe gedacht, die mir gute Beziehung.
Tendenziell eh.
Das würde ich aber jetzt da nicht mehr. Also, halt so ein bisschen.
Bei dieser Folge werde ich wieder ein Fitzelchen aus meinem Datingleben einbauen in die Geschichte. Und ihr zwei müsst einfach laufend euch überlegen, was wohl mir passiert ist.
Du hast einen kleinen Mann gedatet, Lena.
Mit schüttem Haar, der zu reich für dich war. Deine Mama hat gesagt, Lena, nein, der ist zu reich für dich.
Well, maybe. Und dann habe ich ihn ins Wasser gestoßen. Na, wie gesagt, ich werde es nicht auflösen. Wenn ihr die Auflösung haben wollt, könnt ihr ein Wett nachkaufen. Es sind nur 1,50 Schilling. Und wir sind schon im dritten Akt.
Okay, aber wir wissen nicht, wie es geendet hat.
Genau, weil du hast nur die. Sie hat noch nicht Ja oder Nein gesagt. Also sie ist bisher lang einfach nur zu ihrer Mutter geflüchtet.
Aha.
Yvette muss sich jetzt entscheiden, heirate ich Muskatnuss oder nicht. Sie verbringt eine schlaflose Nacht und weiß nicht, was sie machen soll. Soll sie jetzt doch diesen reichen, kleinen, glatzerten Mann nehmen oder weiterhin einfach in Freiheit leben und kann nicht schlafen. Und daraufhin geht sie eine Runde spazieren, weil das ist das Einzige, was man im 18. Jahrhundert in Frankreich machen kann.
Steht das auch so im Buch? Du sagst es das zweite Mal im gleichen Wortlaut, nämlich.
Das war ein Zitat.
Da kann ich wieder einhaken. Ich habe gesehen, Bridgerton tun sie auch sticken und Klavier spielen. Das gebührt auch einer Frau.
Oh, sie stickt auch wirklich irgendwann.
Super.
Danke für dieses Profi-Wissen. Unsere gute Yvette geht also spazieren und hört bei ihrem Spaziergang plötzlich ihre Mutter aus einem Fenster heraus. Schleicht sich dann in dieses Fenster und was sieht sie drinnen? Schreck in dem Zimmer von der Mutter.
Ich weiß.
Ja.
Sie sieht, dass so, ich glaube, das ist eher aus Stolz und Vorurteil, aber ich bin nicht ganz sicher. Oder aus irgendeinem anderen Filmbuch, ich weiß nicht mehr. Ihre Mutter, die gibt so ihren Ärmel ein bisschen rauf und dann zeigt sie quasi ihr Handgelenk dem Leon. Das ist so sexuell.
Fast. Ja, fast. Dort sitzt sie im Zimmer. Mutter und Leon.
Aha.
Sie sind alleine.
Oh.
Und sind in einer innigen Umarmung.
Oh.
Das ist ähnlich.
Das ist verrückt.
Mhm.
Verrückt.
Das ist wirklich krass. Es steht, ihre Mutter hat einen Liebhaber. Welche Schande. Ich werde meine Mutter retten.
Haben sich die nicht zu viert getroffen und sind ganz offen darüber, dass sie sich gegenseitig daten?
Daten ist ein breiter Begriff. Es sind halt Verehrer, aber eine innige Umarmung. Bernie, wie crazy datest du bitte? Also, Entschuldigung, aber vor der Verlobung umarme ich doch niemanden. Ist es bei dir anders?
Nein.
Also,
Ich werde jetzt gesehen, als sie diese innige Umarmung sieht, wie sie auf einmal eine Glocke raushört und nachläuft und die ganze Zeit Schande schreit. Schande, Schande. Und sie dann einen Walk of Shame durch die Stadt tun muss. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich für einen Walk hinlegen müsste, für alles, was ich schon getan hätte.
Ich werde jetzt ein bisschen smarter und sucht erst einmal so das Gespräch mit der Mutter, weil es halt so eine große Schande ist.
Ja.
Und die Mutter verneint anfänglich und sagt, hast du. Da läuft eh nichts, das ist eh geschmeidig. Wir haben uns nicht wirklich innig umarmt. Er hat noch nicht mal mein Handgelenk gesehen. Yvette sagt jetzt zu ihrer Mutter, okay, es gibt nur eine Option, die wir jetzt nach diesem Skandal eigentlich machen können. Was können wir machen? A. Flüchten. B. Muskatnuss muss die Mutter heiraten. Oder C. Sie ermorden Leon.
Mord, 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 Mord.
Ich fände es so ein spannender Turn, wenn sie ihn einfach ermorden. Du hast ja gesagt, sie sind frech. Mord. Im Begriff von frech. Das
würdest du dich als frech bezeichnen, Ines?
Nein.
Gut. Bin ich beruhigt. So.
Nein, wenn es maximal unlogisch ist, würde ich sagen, sie muss jetzt Muskatnuss heiraten. Weil dann ist quasi, dann hat er keinen Grund mehr, die Tochter zu verpfeifen und ihren schlechten Ruf zu machen, aber ist irgendwie trotzdem unter der Haube und für die Mutter auch kein schlechter Ruf. Und nachher, weil das Buch Yvette heißt, wollen wir bessere Zukunft für sie, als dass sie das kleine Nüsschen, das Dumme heiratet. Und für die Mutter ist uns egal, weil die Mutter scheiße ist und sowas sagt, wie du verdienst eh nichts Besseres. Also eigentlich ist das alles gelöst.
Mhm, good guess. Boah, das ist dieses Bridget- und Hintergrundwissen, sag ich da.
So diese halbe Folge. So halbe Folge ist wirklich, es ist ultimativ langweilig, es passiert einfach nichts. Und das ist so, Entschuldigung für alle, die das mögen, das ist natürlich völlig fein, wenn ihr das gut findet. Ich lese Inhalte, die nicht langweilig sind.
Aber auch unfreiwillig.
Naja.
Okay, ich löse auf. Nein, Mama, ich bin kein Kind mehr. Ich habe das Recht, alles zu wissen. Ich weiß gut genug, dass wir anrüchtige Personen Abenteurer bei uns empfangen. Und ich weiß auch, dass man uns deshalb nicht achtet. Das darf nicht mehr sein. Hörst du? Ich will es nicht. Wir müssen fort von hier. Du wirst deinen Schmuck verkaufen, wir werden arbeiten, wenn es sein muss, und wir werden als anständige Frauen leben. Irgendwo, möglichst weit weg von hier. Und wenn ich Gelegenheit finde zu heiraten, umso besser für uns. Ich will nur, dass wir als anständige Frauen leben. Diese wiederholte Bezeichnung, anständige Frauen, reizte die Mutter zu einer unglaublichen Wut. »Schweig doch«, rief sie. »Ich erlaube nicht, dass du so zu mir sprichst. Ich bin ebenso viel wert wie jede andere. Hörst du? Freilich bin ich keine Tugendheldin. Das ist wahr. Aber ich bin stolz darauf. Ich gebe nichts auf anständige Frauen.«
Sie ist gerade in meiner Anerkennung gestiegen.
Also ist die Idee jetzt zu flüchten?
Ja.
Yvettes Idee. Aber die Mutter?
Genau, die Mutter sagt,
disagreed.
Aber ich meine, Yvette ist halt irgendwie 12 Jahre alt. Ich meine, dass die voll die Panik schiebt und sich denkt, boah, lass uns alles hinter uns lassen und gehen wir. Oh.
Yes. Genau, und die Mutter sagt halt genau, also bitte, es ist ja eh nichts passiert, es war eine Umarmung, es geht schon alles. Yvette ist aber trotzdem so in ihrem Schock und diesem Skandaldenken drinnen, dass sie nur einen Ausweg sieht. Sich das Leben zu nehmen.
Was?
Ja, das ist so Yvettes einzige Option, die ihr einfällt. Das oder nichts anderes.
Und Yvette bringt sich jetzt im Akt 4 um?
Und wir sind im Akt 4.
Was?
Sie überlegt ein bisschen, okay, wie könnte ich mir das Leben nehmen? Und erinnert sich, irgendeine Freundin hat mir da mal was erzählt. Und das heißt, den ganzen Nachmittag ging sie von einer Apotheke zur anderen und kaufte etwas Chloroform. Am nächsten Tag begann sie ihre Gänge von neuem, bis sie einen Liter hatte.
Einen Liter?
Ein Liter Chloroform?
Das wird so lange explizit beschrieben, dass sie von Apotheke zu Apotheke geht und immer so ein Fläschchen bekommt. Und ich weiß nicht, was sie mit einem Liter vorhat.
Und dann will sie es trinken? Was macht sie?
Yvette denkt sich also, herzlich, ich mache mal einen richtig leibenden letzten Tag mit meinen 7 Verehrern und gehe auf den Jahrmarkt.
Mit allen 7?
Mit allen 7.
Und die sind fein damit?
Mhm. Ja, die pilgern ihr nach und gönnen ihr auch so richtig. Also die wissen nicht von Yvettes Plänen, aber sie betrinkt sich dann und lässt sich lauter Spielzeug von allen kaufen und geht natürlich spazieren mit allen und hat so einen richtig guten Tag.
Mhm.
Und beim Fluss hat sie dann eine Bitte. Wer mich am meisten liebt, springt ins Wasser. Und nach kurzem Zögern sprang tatsächlich Muskatnuss ins Wasser. Nur er. Dann ergriff das junge Mädchen ein kleines Holzstückchen von der Erde und warf es mit einem Ruf "Apport!" ins Wasser. Der junge Mann schwamm darauf zu, fasste es wie ein Hund mit den Zähnen, brachte es an Land und bot es ihr wett, auf einen Knie gestützt an, nachdem er das Ufer erklommen hatte. Brav. Sehr brav, sagte diese.
Lena, das ist keine Beziehung auf Augenhöhe, die du da führst. Ich meine, wenn beide drauf stehen, ist das eh fahren. Kein Urteil.
Aber die anderen lieber aber zuschauen lassen.
Welche stehen da auch drauf? Eigentlich ist es auch fahren. Alles dran ist okay.
Ich hatte sehr viel Spaß an diesem Tag.
Aha. I see.
So wie Yvette. Aber der Tag endete halt irgendwann und sie gingen dann alle nach Hause. Mhm. Und Yvette zog sich in ihre Schlafgemächer zurück. Unten hörte sie noch ein bisschen, dass Muskatnuss bei Maman blieb und sie ein bisschen noch zusammen redeten. Aber sie hat sich gedacht, okay, jetzt nehme ich meinen Liter Chloroform, schütte mir ein bisschen was, also steht wirklich ein bisschen was auf Watte und riecht daran. Und dann beschreibt sie, wie sie eben langsam so dahin schwindet, wie alles ein bisschen weicher wird, aber dass auch nicht wirklich irgendwas passiert und beschreibt über 4 Seiten hinweg, wie sie in diesem Chloroform schnüffelt und de facto nichts passiert, aber sie ein bisschen müder wird.
Ja.
Und Mama fällt es aber auf, dass sie nicht mehr da ist und dass ihr Licht brennt. Und sie versucht in die Tür rein, die natürlich verschlossen ist.
Das darf man aber nicht.
Ja, es ist nicht die beste Mama.
Nein, ich meine, da darf man die Tür nicht zusperren. Das ist verboten im 17. Jahrhundert. 18. Jahrhundert?
Weißt du, wenn man alleine ist, warum ist das verboten? Sag, bitte, Bridgerton-Expertin.
Ah, keine Ahnung, ich habe mir nur gedacht, das ist so, das ziemt einer Frau nicht.
Mm, naja.
Nein, ich glaube wirklich, dass sie das eigentlich nicht darf. Okay. Aber ich habe doch keinen Plan von irgendwas.
Jetzt hast du eine halbe Pilotfolge Bridgerton mehr geschaut als ich, also dementsprechend dein Wort gilt.
Nein, ich bereue das auch ein bisschen.
Die Rettungskette geht weiter, also Mama fällt das auf. Und das, was sie machen, ist, alle Gäste vor das Fenster von Yvette zu scharen.
Was heißt alle Gäste?
Naja, diese 7 Verehrer, die
Chiefs. Die sind noch immer da.
Ja, ja. Also Muskatnuss ist schon so der Haupt. Character.
Also habe ich verstanden, dass alle noch da sind.
Ja, ich auch nicht.
Und sie chillt einfach oben alleine und ihre Mama hängt jetzt da mit ihren... Ja.
Auf jeden Fall sind dann all diese Gäste vor ihr Fenster gegangen, um zu rufen, hip hip hurra, Fräulein Yvette. Aber Yvette reagiert nicht, weil sie in diesem Chloroform-Delirium ist.
Aha.
Und wer ist denn der Held, der dieses Fenster erklimmt und zu ihren Schlafgemächern einbricht.
Muskatnuss ist gern genug, damit er durchs Fenster klettern kann. Richtig?
Ja, richtig. Oh, ich habe auch ein Bild von Yvette, wie sie in ihren Chloroform-Schlaf verfällt.
Man sieht so Yvette, sie hat ein Schleifchen im Haar, sie schaut wirklich sehr jung aus, muss ich ehrlich sagen. Und sie ist in dieser schönen Landvilla und hält sich ein bisschen den Kopf, weil er ganz schwummrig wird. Und sie liegt da schon am Bett und gibt dem Benommensein wahrscheinlich langsam nach. Ein äußerst lebhaftes, angenehmes Gefühl durchdrang all ihre Glieder bis in die äußersten Spitzen. Es umwölbt ihre Sinne wie der süße Flausch des Liebesfiebers.
Okay. Bis sie jetzt auch Bock gehabt, Chloroform zu nehmen. Boah, das sollten wir rausschneiden. Muskatnuss klettert also durch das Fenster und rettet sie, macht schnell die Tür auf, damit einfach alle reinkommen können, schickt dann auch die anderen Verehrer tatsächlich weg und sagt, hey, Kinder, ein bisschen Abstand. Und bringt auch Schnupftabak oder sowas, um sie wieder aufzuwecken. Dann befahl er der Zofe, sie zu entkleiden. Und als sie nur noch einen Rock über den Hemd anhatte, hob er sie auf und trug sie auf das Bett. Er zitterte unwillkürlich bei der Berührung dieses fast entblößten Körpers, dessen Haut die seine gestreifte, während ihr junger Busen an seinem heftig wogenden Brust gepresst war.
Jetzt müssen die sowieso heiraten.
Beide schwiegen einen Augenblick. Er betrachtete sie sinnend. Sie hatte in ihren Augen etwas Zärtliches, Schmachtendes. Er beugte sich über sie, als ob ihr ihre Gedanken erriet.
Und ich dachte, Lippen, sie ist bewusstlos.
Ja, da wacht sie halt gerade auch wieder so auf. Er beugt, vielleicht ist sie auch ein bisschen bewusstlos. Es ist das 18. Jahrhundert, Ines.
Ah.
Hättest du bis jetzt so Consent bei ihm groß gelesen?
Ah.
Ist das ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert, in dem du denkst, dass Consent groß geschrieben wird?
Er beugte sich über sie, als ob er ihre Gedanken erriet, und ihre Lippen fanden sich in einem innigen Kuss.
Aha.
Ich bete sie an und werde sie immer lieben. Und was passiert? Die beiden heiraten. Das ist ein ganzes Buch. Das ist noch ein Bild, wie sie sich küssen.
Und das suggeriert uns, dass es gut ist.
Es steht Ende.
Es steht nicht Happy End, es steht nur, dass jetzt vorbei ist.
Die Mama hat ihren hübschen, reichen Leon. Sie muss nicht fortziehen und arbeiten. Gott sei Dank. Sie ist nicht gestorben. Weder beim Bootfahren noch durch das Chloroform.
Aber sie hat noch genug übrig.
Und das war Yvette.
Das war furchtbar.
War wirklich absolut.
Das war ganz furchtbar. Es war wirklich extrem inhaltslos. Und jeglicher Inhalt, der drinnen vorkam, war furchtbar.
Weil es so furchtbar war, was glaubt ihr, was ist mir davon passiert?
Ich wünschte nichts davon. Absolut gar nichts.
Ich mir auch nicht.
Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, du warst einmal mit jemandem auf einem Boot und dir ist schlecht geworden. Und diese Person hat dann versucht, dich zu gewinnen. Irgendein Mann, der kein Taktgefühl hat. Und dann einfach gedacht so, boah, ist meine Chance, jetzt kann ich sie ablenken und ihr zeigen, was ich alles für ein Kulturwissen habe. Und ich einfach zugelabert und du warst einfach so, Alter, heute einfach die Pappen ist so schlecht. Es ist wirklich scheißegal. I don't give a shit. In der Situation sehe ich dich am ersten.
Ich glaube, dir war langweilig und du hast alle deine Verehrer gleichzeitig zum Jahrmarkt mitgenommen.
Ja, und dann hast du ein Stöckchen ins Wasser geworfen.
Und hast du gedacht, der es holte, darf mit mir heimgehen.
Und ich meine, das war fair und square. Ja, meine Lieben, das war Yvette. Und ich habe einen Snack dabei. Nicht aus dem 18. Jahrhundert, nicht französisch, sondern einfach, ich habe sie gesehen und habe mich angesprochen gefühlt, Schokofresh.
Super.
Ich liebe die. Früher haben die Kinder Happy Hippo Kroko geheißen. und der Name hat mich schon mehr angesprochen, not gonna lie. Haben wir abschließende Gedanken? Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir immer sehr schwer bei Historienromanen, weil ich habe noch nie die halbe Pilotfolge von Bridgerton gesehen und dementsprechend kann ich mich überhaupt nicht einfühlen in die Probleme und in die Prozesse, und ich finde die, also wie die Leute reagieren und was da für Handlungen immer vorgeschlagen wird, ich komme da nicht dahinter.
Okay, ich erklär's dir. Also, mein komplettes Wissen aus einer halben Folge.
Ja.
Und ich habe mal Stolz und Vorurteil gelesen.
Ja.
Aber das ist schon sehr lange her. Es ist eine absolut abscheuliche Zeit, um eine Frau zu sein.
Ja, ich weiß, ja.
Ich glaube, um eine Frau zu sein und wenn du nicht reich bist.
Es ist für Menschen, wenn du nicht reich bist, generell scheußlich. Und wenn du reich bist, wenn du eine Frau bist. Also, ja, nicht ideal.
Das ist ein Grundsetting, in dem ich mich schon einmal nicht sehr wohl fühle. Die Historienromane holen mich nie ab, außer es passiert was ganz Absurdes. Da kann ich nie was mit anfangen. Da tue ich mir immer ganz schwer.
Nein, ich weiß nicht, da geht einfach immer alles nur, was ist der Ruf der Frau, und sobald irgendwas, und das muss nichts mit ihrem Verhalten zu tun haben, nicht nach diesen Richtlinien verläuft, dann ist sie schon unten durch und man kann ihr Leben quasi wegschmeißen, weil ich sie nur einmal allein in einem Raum mit irgendwem, dann ist sie schon unten durch.
Mhm.
Und das ist halt...
Oder bei einem Boot.
Da war ja der Fährmann dabei.
Das stimmt, ja.
Aber das ist eine Sache, die mich dann irgendwie so wundert, weil ich finde, das ist ein Umstand und eine Schlimmheit, die aber ganz schnell irgendwie auch auserzählt ist. Deswegen frage ich mich eigentlich, warum so Historienromane und so Period-Dramas sich so einer großen Beliebtheit erfreuen, weil mich holt es nie ab, weil ich mir denke, so, ist alles irgendwie schon mal gesehen, und alles eben in diesem Weltbild, wo Männer immer alles verkacken und die Frauen drunter leiden.
Naja, die Kostüme sind schön.
Na.
Oder auffällig oder mal halt fancy, keine Ahnung.
Mhm. Und vielleicht wegen diesem Spannungsbogen, der existiert, weil halt nichts passiert, aber du hast dann dadurch einen viel längeren Spannungsbogen, bis irgendwie ein bisschen was passiert.
Ja, und irgendwie dann zwischen dieser Grenze, zwischen du hast als Frau überhaupt keine Rechte und du bist irgendwie versprochen und hast dich nur dem zu fügen, was halt über dich entschieden wird. Mhm. Und dann auf der anderen Seite halt die wahre Liebe, die trotzdem existiert und quasi dadurch das Happy End. Und irgendwie, ich glaube, in dem Bogen halt, deswegen funktionieren die.
Mhm.
Für mich auch nicht, für 3 oder 7 Staffeln, keine Ahnung, wie viel es davon gibt, aber...
Mhm. So, Kategorien.
Kategorien, sagt sie für mich.
Mutter-Tochter-Verhältnis.
Mhm, boah, schon so eine 2 von 10.
Mhm.
Sie können irgendwie miteinander sprechen und fortgehen. Die Mutter duldet die Verehrer, was ich glaube im 18. Jahrhundert schon crazy finde. Aber sie sagt dann halt so, hey, du bist nicht wert. Und deswegen ist dieser Muskatnuss, der klein, glatzert und unattraktiv ist, zu groß für dich. Also
ich verstehe dieses Buch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn sie dann draufkommen, wäre irgendwie, durch das sie wirft Stockerl rein und erholt und sie sich dann denkt, boah, der ist so unterwürfig mir gegenüber und irgendwie tönt mich das doch an und ich finde es toll. Und sie dann irgendwie doch irgendwo in sich Gefühle finden würde. Aber das tut sie ja überhaupt nicht.
Vielleicht in diesem Chloroformrausch.
Ich bin immer ein großer Fan, wenn man Drogen braucht, um die wahre Liebe zu erkennen. Das ist super.
Na. Ich bin fertig.
Dann lassen wir es bei der einen Kategorie.
Ich habe jetzt dir gefallen.
Zu lesen, ich habe das 2 Wochen mit mir in der Tasche gehabt, dieses Heftchen, und habe es halt 2 Wochen nicht gelesen, aber das Heftchen war so ein loyaler Begleiter und hin und wieder, wenn ich dann motiviert war, habe ich es in der U-Bahn ausgepackt, habe es aufgeschlagen und so auf meinen Schoß gelegt und dann nichts gelesen. Aber jetzt habe ich so eine seltsame Nostalgie dazu. Ich bin jetzt auch irgendwie traurig, dass ich das nicht weiterführe. Es war ein sehr loyales Heftchen für mich.
Mhm. Außerdem haben wir gar nicht am Anfang dazu gesagt, wie viel Zeit hast du in sich vorbereiten investiert?
Hey, ich war 1 Stunde vor der Podcastaufnahme fertig.
Aha, mit dem Buch?
Ja. Ah? Na, mit allen, okay, mit allen, okay. Vorbereitungen, ja. Auch. Ja.
Und was ist dein Feedback zu Ines Arbeitsweise?
Das ist nicht meine Arbeitsweise.
Für den Podcast ist
es das ist nicht meine Arbeitsweise. Meine Arbeitsweise ist unfertig sein, wenn wir anfangen.
Ich fürchte halt auch, es ist meine Arbeitsweise. Ja, kann ich nicht so empfehlen. Was soll ich sagen? Andererseits, das war ich halt voll drinnen im Lesen, das passt schon.
Muss man sich nicht erinnern, was passiert ist, weil es ist ja noch ganz frisch.
Ja. Und was ich noch dazu, ich finde es einfach sehr charmant, dass hin und wieder so diese kleinen Bildchen dabei sind, die sehr schön gezeichnet sind. Und das hebt das alles auch so ein bisschen, das macht das alles ein bisschen lockerer und vor allem reduziert die 64 Seiten. Also bei jeder Seite, wo so ein Bildchen gekommen ist, habe ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt nicht mehr lesen muss.
Das macht das ein bisschen lockerer. Was sind die Bilder? Ein Bild von einem Boot, ein Bild von einer 14-Jährigen, die sich gerade versucht, mit Chloroform umzubringen. Ja, das nimmt ein bisschen raus, den Druck. Das ist super.
Ja.
Spaß.
Spaß.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und teilt sie mit euren Freunden. Schreibt uns auch gerne auf Instagram, falls ihr selbst eine Folge vorstellen möchtet, und schaltet nächste Woche für eine neue Folge ein.